Einerseits ist das ja eine uns sehr fremde Art von Sport, die da sozusagen vor unserer Haustür stattfand. Andererseits hat dieser Sport aber Seiten, die wir von heute noch sehr wohl kennen. Da ist das Publikum, das in gewaltigen Massen in die römischen Amphitheater und in unsere Stadien strömt, innerlich schon dem Alltag entrückt und in exaltierter Erwartung. Den Andrang dieser Massen hat auch die Antike bereits gekannt und hat ihre Amphitheater, wie hier im Bild das berühmte Kolosseum in Rom, in entsprechenden Dimensionen angelegt. Einmal, so hören wir, sind in Italien hölzerne Ränge eines solchen Theaters zusammengebrochen und sollen mehrere 10.000 Opfer unter sich begraben haben, auch wenn man aufpassen muss, wenn antike Quellen solche Zahlen nennen. Da sind dann die Geräusche im zuerst sich füllenden Stadion und danach, damals auf dem Hintergrund des leisen Raschelns und Schlürfens beim Auspacken und Essen von Pfirsichen oder von Oliven, der aufbrandende Lärm, der Lärm während des Kampfes, das Schreien, Toben, Anfeuern im Amphitheater mit Rufen wie Zuschlagen oder Treffer. Wie beim modernen Sport lehnt sich der Zuschauer auch damals nicht einfach zurück, jedenfalls nicht jeder, und lässt sich unterhalten. Er nimmt vielmehr Partei, wird selbst zum Teil des Geschehens und identifiziert sich fast mit diesem und mit jenem Star. Bewunderung, Sympathie und ein gewisser Sexappeal, von dem zum Beispiel in antiken Graffiti die Rede ist, sichern dem Gladiator bei beiden Geschlechtern seine Fangemeinde. Auch, dass die aufgeheizte Stimmung überkocht und dass Hooligans handgreiflich werden, ist damals bereits vorgekommen. Im Amphitheater von Pompeji entstand so im Jahr 59 nach Christus eine Massenprügelei, die den Senat in Rom veranlasste, ein interessantes Modell der Reaktion, für die Dauer von 10 Jahren jeden Auftritt von Gladiatoren in Pompeji zu untersagen. Eine Art von Bildreportage der Ereignisse hat sich in Form dieses pompeianischen Wandgemäldes erhalten. Es zeigt heftige Kämpfe innerhalb wie außerhalb des Amphitheaters und auch mehrere verletzt oder tot am Boden liegende Personen. Alles, was wir eben geschildert haben, gibt es im Prinzip noch heute. Den Sport als Massenunterhaltung, als Gegenstand und Ventil entfesselter Zuschaueremotionen und als Bühne für Fankult und Fangewalt. Und dennoch unterscheidet sich die Gladiatur grundlegend von allen modernen Sportarten. Selbst der Stierkampf, obwohl ebenfalls blutig und mit einkalkuliertem tödlichem Ausgang, ist nicht wirklich mit ihr vergleichbar. Zu den Gegnern im antiken Amphitheater gehörten zwar auch wilde Tiere. Gegen sie trat eine eigene, nicht so sehr geschätzte Klasse von Gladiatoren an, die Klasse der sogenannten Bestiarier. Aber in der Hauptsache ging es bei der Gladiatur ja um menschliche Fechterpaare, die gegeneinander mit blanken Waffen und auf Tod und Leben kämpften. Es sprengt fast unser Vorstellungsvermögen, dass ein Teil der Fechter vor den Augen des Publikums zu Tod kam. Ja, dass die Zuschauer zu entscheiden hatten, es ist ja bekannt, ob ein wehrlos gewordener, aber noch lebender Besiegter getötet oder nach einem eindrucksvollen Kampf in Ehren verschont werden sollte. Das Publikum, in dem alle römischen Gesellschaftsschichten vertreten waren, entschied gemeinsam in sonst damals nicht vorhandener demokratischer Freiheit über Tod und Leben. Wie häufig das eine und wie häufig das andere vorkam, ist zwar nicht klar überliefert. Aber wenn Schätzungen zutreffen sollten, die man aufgrund bescheidener Anhaltspunkte gewagt hat, dann wäre auf 10 Gladiatorenauftritte der älteren und mittleren Kaiserzeit ein in oder nach dem Kampf Getöteter gekommen. 10-1. Nur Vorsicht, wie gesagt, das ist schwierig wirklich zu schätzen. Aus Grabinschriften wissen wir, dass manche Gladiatoren diese ständige russische Roulette zumindest lange überlebt und 50, 100 oder noch mehr Auftritte lebend überstanden haben. Man wird aber nicht fehlgehen, wenn man meint, dass das wohl Ausnahmen waren. Große Ausnahmen waren. Ein anderer grundlegender Unterschied zum Sport von heute liegt aber auch darin, dass sich nur ein Teil der Gladiatoren freiwillig für diesen Beruf entschieden hatte. Während die Freiwilligen durch einen Vertrag engagiert wurden, gelangten andere Fechter, wurde vorhin erwähnt, als Sklaven oder als Kriegsgefangene, die körperlich dazu geeignet waren, gezwungenermaßen in die Arena. Außerdem gab es auch das wurde bereits gesagt, eine Form der Strafe für Schwerverbrecher, durch die man zur Gladiatur verurteilt wurde. Um die Situation der Fechter beurteilen zu können, muss man allerdings noch zweierlei wissen. Nämlich erstens, dass ein Gladiator schon nach wenigen erfolgreichen Kampfesjahren nicht mehr aufzutreten brauchte. Das hört man eigentlich nicht so oft, dass das so war. Das ist so. Und zweitens, dass sich Freiwillige wie Sklaven aus ihrem finanziell wohl einträglichen Gladiatorendasein auch freikaufen konnten oder dass sie freigekauft werden konnten. Ihr Leben verbrachten Gladiatoren im kasernenartigen Wohntrakt von staatlichen oder privaten Gladiatorenschulen, wir haben gerade lange davon gehört, und in einem ständigen Trainingsalltag, der nur wenige Male pro Jahr durch Auftrittstermine unterbrochen wurde. Wenige Male. Detailliert vorstellen können wir uns diesen Alltag aber leider nicht. Wie hatte sich in den nicht seltenen Fällen eigentlich gestaltet und verändert, in denen Gladiatoren eine eigene Familie gründeten? Das gab es. Oder in denen Frauen, das gab es auch, als Gladiatorinnen arbeiteten? Leider verraten uns die erhaltenen Quellen dazu nichts, zu den Details dieser Leben, dieses Alltags. Noch viel wichtiger ist jedoch eine andere Frage, die ich schon zu Beginn des Abends angeschnitten hatte, nämlich die Frage nach einer Erklärung für dieses ganze Phänomen der Gladiatur. Mich beschäftigt das. In manchen dicken Büchern über die Gladiatur liest man darüber gar nichts, wie wenn es selbstverständlich wäre. Auch wenn es jährlich immer nur wenige Veranstaltungstermine gab, waren die Fechterspiele doch im gesamten Römischen Reich verbreitet, ungeheuer beliebt und vom 3. vorchristlichen Jahrhundert, in das die ersten Erwähnungen fallen, bis in den Beginn des 5. nachchristlichen Jahrhunderts hat es diese Fechterspiele gegeben. Und da drängt sich doch die Frage auf, wie denn das zustande komme, die 700-jährige Existenz und diese Beliebtheit eines so blutigen, ja tödlichen Kampfsports zu erklären sind. Der Versuch einer Antwort, der muss vor allem von zwei Tatsachen, glaube ich, ausgehen. Die erste ist die, dass Gladiatorenspiele zu Anfang ihrer Geschichte lange Zeit ausschließlich als privat organisierter Bestandteil von Leichenfeiern stattfanden. Mit der Zeit Cäsars änderte sich das zwar. Es gab nun auch öffentlich veranstaltete Spiele ohne den Anlass eines Todesfalls. Wenn aber von Priestern des römischen Kaiserkults Spiele für verstorbene und vergöttlichte Herrscher abgehalten worden sind, so ist hier der ursprüngliche Zusammenhang der Gladiatur mit dem Totenbrauchtum noch sichtbar. Die zweite in unserem Zusammenhang wichtige Tatsache scheint die, dass die Gladiatur außerdem in engem Zusammenhang mit dem Kult von Unterweltsgottheiten stand, wie vor allem von Saturn und von Nemesis. Die Göttin Nemesis ist auch von Carnuntiner Gladiatoren besonders verehrt worden. Beide Tatsachen zeigen, dass die Fechterspiele keine rein profane Unterhaltungseinrichtung waren, sondern dass sie einen religiösen Hintergrund hatten. Der französische Althistoriker André Pigagnol wird wohl recht damit haben, wenn er im Sterben von Gladiatoren letztlich eine Form des Opfers an die Mächte der Unterwelt sah, eines Opfers, das auch bewirken sollte, dass sie, diese Unterirdischen, die Welt der Lebenden verschonten, weil sie ja nun dieses Opfer stattdessen hatten und ihr, also den Lebenden, dieser Welt der Lebenden, Wohlergehen brachten. Abgesehen von dieser eigentlich sakralen Funktion wurde aber der Gladiatur auch ein erzieherischer Wert beigemessen, und zwar einerseits ganz allgemein für jedermann und andererseits speziell für ein soldatisches Publikum. Man sah diesen erzieherischen Wert darin, dass die Gladiatur die römischen Werte der Tapferkeit, Unerschütterlichkeit, Ausdauer und Disziplin vermittle. Dem Kult der Unterwelt gewidmet, stellte die Gladiatur zugleich einen Triumph dieser Werteordnung über den Tod dar und einen Triumph der Ruhmesliebe über den Tod. Die römische Kultur hat eine ungeheuer ernstzunehmende Beziehung zum Ruhm, zur Vorstellung des Ruhmes. Das ist das Größte, was dem Menschen passieren kann, dass er durch den Ruhm weiterlebt. Wenn das Publikum das Urteil fällte, ein Besiegter solle den Todesstoß erhalten, so musste er sich dem ohne Klage und ohne einen Versuch der Abwehr unterwerfen und gab damit ein Beispiel eines ehrenvollen Abgangs in Würde. Auch das ein wichtiger römischer Begriff, die Würde. Oder mit den Worten Ciceros Zitat: Welcher auch nur mittelmäßige Gladiator hätte je gestöhnt und sein Gesicht verzogen? Welcher hat je nach einer Niederlage, wenn man ihm befahl, das Eisen zu empfangen, den Hals eingezogen? Zitat Ende. Ob freilich jedem Zuschauer im Amphitheater das alles bewusst war, die sakrale und der Werteordnung entsprechende Bedeutung der Spiele, das ist eine ganz andere Frage. Natürlich kamen da Spannung, Voyeurismus und sadomasochistische Aspekte mit ins Spiel. Alle diese Seiten hatte Gladiatur an sich und alle zugleich. Nun ist ja heute die Sichtweise verbreitet, zumindest seit Beginn der Kaiserzeit, seien die römischen Spiele, zu denen außer den Fechterkämpfen die Tierhetzen gehörten, die Wagenrennen und Theateraufführungen, die seien vor allem ein politisches Lenkungsmittel gewesen, ein Lenkungsmittel, durch das die Herrschenden das Volk bei Laune gehalten hätten und sich selbst Beliebtheit gesichert. Die Vertreter dieser Sichtweise berufen sich auf ein berühmtes Wort des römischen Satirikers Juvenal, Sie wissen. Der Satiriker beklagte, in der Zeit der römischen Republik, da habe das Volk noch selbst die Politik mitgestaltet. In seiner eigenen Epoche, der Epoche des Juvenal unter den Kaisern, da wolle es aber nicht mehr politische Mitbestimmung, sondern habe nur noch Panem et Circenses, das heißt Brot- und Zirkusspiele im Kopf. Damit bezog sich Juvenal auf die Tatsache, dass es staatlich finanziert Wagenrennen im Zirkus und in kaiserzeitlichen Großstädten kostenlose Lebensmittelverteilungen gab. Von der Gladiatur ist dabei zwar nicht die Rede, aber was der Satiriker eigentlich gemeint hat, das betrifft natürlich staatlich organisierte Spiele aller Art. Ganz allgemein hat ja, was ein guter Satiriker oder heute ein guter Kabarettist sagt, zumindest eine Spur von Wahrheit an sich, oder? Mit einer objektiven historischen Analyse darf man das aber nicht verwechseln. Stellen wir daher Folgendes klar. Im Römischen Reich, da hat es weder, das muss man sich wirklich mal durch den Kopf gehen lassen, weder staatliche Sozialleistungen gegeben, noch Pensionen, noch Versicherungsschutz, nichts dergleichen. Dafür gab es aber das Phänomen der sogenannten Munifizenz reicher und politisch führender Personenkreise. Darunter versteht man die damals unumgehbare Verpflichtung politischer Amtsträger aller Ebenen, aber auch die moralische Verpflichtung für alle Reichen, aus ihrem eigenen Vermögen ständig Spenden an ihre jeweilige Gemeinde und für ihre Mitbürger zu finanzieren. In diesem Zusammenhang sind darunter Ausgaben des Kaisers bzw. des Staates oder auch kommunaler Politiker zu verstehen, durch die damals die Bevölkerung in den Genuss kam von Nahrungsmitteln, von Geld und von kulturellen und unterhaltenden Veranstaltungen. Auch wenn die Munifizenz so zu den statisch wichtigen Bauelementen des ganzen Staatsgebäudes gehörte, kann man ihr doch nicht wirklich vorwerfen, sie sei nur ein Mittel der Herrschaftsausübung gewesen. Diesen Vorwurf werden wir auch den heutigen Einrichtungen der staatlichen Sozialleistungen und der Pensionen ja nicht machen wollen, oder? Oder doch? Wir haben soweit zwar versucht, das Wesen der Gladiatur, ihre Entstehung und ihren Platz in der römischen Gesellschaft ein wenig zu skizzieren. Hier im Manuskript steht zu verstehen, das ist Unsinn. Aber bei einem für uns so befremdlichen Phänomen liegt ja auch noch die Frage nahe, was wir über Akzeptanz bzw. Nicht-Akzeptanz des Phänomens in der Antike wissen. Gab es also damals auch Gegner der Gladiatur? Gab es Bedenken und Einwände? Lassen Sie uns hier noch kurz eine Antwort andeuten. Dass die Gladiatur reichsweit und jahrhundertelang beliebt war, haben wir schon betont. Der römische Historiker Tacitus sagt dazu einmal, dass die Liebe zu den Fechterspielen schon dem Kind geradezu noch im Mutterleib eingeimpft werde. Er selbst, Tacitus, hielt diese Liebe für eine städtisch-großstädtische Geistesverwirrung. Und er stand mit seiner Meinung nicht allein. Andere römische Autoren wie Dion Chrysostomos, Plutarch oder Lukian teilten seinen Standpunkt, verstanden die Gladiatur nicht. Und Cicero überliefert, dass, Zitat, nicht wenige seiner Zeitgenossen die Gladiatur für grausam hielten und für unmenschlich. Aber selbst unter den römischen Kaisern, die zu ihrer Zeit die wichtigsten Veranstalter von Gladiatorenspielen waren, gab es einige, die dem Thema wenig bis nichts abgewinnen konnten oder die doch um die Beschränkung von Auswüchsen bemüht waren. So verbot Kaiser Augustus zum Beispiel Spiele ohne die Möglichkeit einer gnadenvollen Entlassung des Besiegten. Er verlangte, dass das sein müsse. Er ließ einmal ein besonders grausam verlaufendes Spiel einfach abbrechen. Und er beschränkte die Häufigkeit der staatlich veranstalteten Kämpfe auf 2 Termine im Jahr, eine Zahl, die im Laufe der Zeit aber wieder etwas angehoben wurde. An späteren Herrschern seien hier nur der Philosophenkaiser Marc Aurel erwähnt, siehe vorhin, der sich ja eine Zeit lang auch in Carnuntum aufhielt und der nach eigenem Bekenntnis für die Gladiatur nichts übrig hatte. Im Gegensatz zu seinem Sohn, haben wir vorhin gehört. Und Kaiser Septimius Severus, der ebenfalls eine Weile lang in Carnuntum war, der hat Auftritte weiblicher Fechter verboten, hat gesagt, Gladiatur nicht mit Frauen. Gegner der Gladiatur, Beschränkung von Auswüchsen, humanitäre Bedenken. Das alles hat es also in römischer Zeit gegeben, erst recht dann natürlich unter christlichem Einfluss. Keine rein humanitäre Angelegenheit war dagegen die intensive medizinische Betreuung der Gladiatoren durch eigene Gladiatorenärzte. Obwohl wir unterstellen wollen, dass den einzelnen Medizinern in ihrer Betreuung der Kampfsportler der humanitäre Aspekt gewiss am Herzen lag, ging es den Spieleveranstaltern und den Gladiatorenschulen doch wohl vordergründig darum, den teuer angeworbenen bzw. teuer ausgebildeten Gladiator am Leben und gut einsatzfähig zu erhalten. Damit freilich haben wir ein Themenfeld betreten, das ein eigener Vortrag behandeln wird. Dieser dritte Vortrag wird sich den gesundheitlichen Aspekten der Gladiatur widmen. Und wie schon angekündigt, wird ihn einer der überhaupt besten Kenner des Themas halten, nämlich Herr Professor Karl Großschmidt, der genau betrachtet nicht nur Anthropologe und Mediziner ist, sondern den zugleich wir Altertumswissenschaftler wie Dr. Pohlhammer und ich als Fachkollegen für uns reklamieren möchten, dürfen. Dadurch, dass Professor Großschmidt wertvollste Beiträge auch auf dem Gebiet der klassisch-antiken Anthropologie und Medizingeschichte leistet, die eine Teildisziplin ist der klassischen Altertumswissenschaft, verbindet er in seiner Person, so sehe ich das, die medizinisch-anthropologische und die altertumswissenschaftliche Forschung. Ich hoffe jetzt nur, dass er mir da nicht widerspricht, und ich freue mich sehr auf seinen Vortrag.